Um Pharisäer geht es heute in dem Predigtext. Eine Frage vorweg an Sie alle. Mögt ihr Pharisäer? Bevor die Frage jetzt so genau beantwortet wird, bevor man sich da bekennen muss, müssen wir vielleicht mal drüber reden, was denn gemeint ist. Ich habe mal im Lexikon nachgeguckt und da stand, Grundlage eines Pharisäers ist starker, frisch gebrühter Kaffee, der mit Würfelzucker gesüßt und mit einem guten Schuss etwa 4 Zentiliter braunem Rum, Jamaika-Rum oder Jamaika-Verschnitt mit 54 Volumenprozent vermischt wird. Anschließend wird geschlagene Sahne darüber gegeben. Ich habe auch die Entstehungsgeschichte zu diesem Begriff des Pharisäers gefunden. Entstanden ist der Pharisäer nach der Überlieferung nach auf der nordfriesischen Insel Nordstrand. Nordstrand ist die Insel, von der auch der Batak-Missionar Ingvar Ludwig Nommensen stammte. Und zwar ist das ungefähr die Zeit, der ist 1800 in den 20er Jahren geboren oder in den 30er Jahren geboren. Und das spielt jetzt auch im 19. Jahrhundert. Zu jener Zeit amtierte dort der besonders asketische Pastor Georg Bleier, also jemand, der sagte, Verzicht ist eigentlich der Weg, den Gott von uns will. Bei den Friesen war es Brauch, in seiner Gegenwart keinen Alkohol zu trinken. Bei der Taufe des 6. oder 7. Kindes des Bauern Peter Johansen bedienten sie sich einer List und bereiteten das oben beschriebene Mischgetränk zu. Die Sahnehaube verhinderte dabei, dass der Rum im heißen Kaffee verdunstete und es nach Alkohol roch. Selbstverständlich bekam der Pastor stets einen normalen Kaffee mit Sahne. Die Entdeckung, als er das dann doch entdeckte, bei der Entdeckung soll er ausgerufen haben, O ihr Pharisäer! Und damit hatte das Nationalgetränk der Friesen nicht nur seine Geschichte, sondern auch seinen Namen. O ihr Pharisäer! Klingt das nicht fast so wie der Predigtext eben? Das, was Jesus da zu den Pharisäern und über die Pharisäer sagt? Lesen Sie ruhig mal zu Hause nach. Das Kapitel 23 zieht sich noch viel länger, wo Jesus im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern ist. In diesem Ausspruch des Pastors damals, aber auch in unserem normalen Verständnis, ist der Begriff Pharisäer eigentlich gleichbedeutend mit scheinheilig oder Heuchler. Einer, der fromm und schön tut, aber dahinter sieht es ganz anders aus. Und genau diesen Vorwurf macht Jesus den Pharisäern in Matthäus 23. Vers 13, der gehörte nicht mehr zur Lesung, sagt er das ausdrücklich, ihr Scheinheiligen, ihr Heuchler. Aber damit wir nicht einfach nur so eine Schablone im Kopf haben, so ein festes Bild von den Pharisäern und wie schlimm die denn wohl waren, ist es gut, sich erstmal ein bisschen mit ihnen zu beschäftigen. Was waren das eigentlich für Leute, die Pharisäer? Ich würde sagen, es waren Leute wie du und ich. Na gut, zumindest wie ich. Wie ihr, wie sie sind, weiß ich ja nicht so genau. Eigentlich hatte mit den Pharisäern alles so richtig gut angefangen. Ihr Ursprung war eine Erneuerungsbewegung. Und zwar eine Erneuerungsbewegung, die etwas mit Umkehr, mit Buße, mit Neuanfang zu tun hatte. Wenn unter Christen etwas Neues, Gutes entsteht, dann fängt das in der Regel damit an, dass Menschen erkennen, wir können vor Gott gar nicht bestehen. Wir sind schuldig und so wie wir sind, geht das gar nicht mit Gott. Wir müssen umkehren, Buße tun, ein neues Leben anfangen. Alles Neue fängt eigentlich damit an. Und so war das damals auch bei den Pharisäern. Nach schlimmen Zeiten, nach Erfahrungen von Krieg und Unterdrückung, da gab es Leute, die auf einmal merkten, die Bösen, das sind nicht immer nur die anderen. Das ist ja so eigentlich unsere normale Haltung. Die Bösen, das sind die anderen. Wir sind die Guten. Und diese Menschen hatten durch diese schlimmen Erfahrungen erlebt und darüber nachgedacht und gemerkt, nein, an diesem Elend, was uns jetzt gerade trifft, sind nicht die anderen, sondern irgendwie letztlich sogar wir selber schuld. Wir haben doch in der Vergangenheit das, was Gott uns gesagt hat, in den Wind geschlagen, haben nicht auf ihn gehört, sind sozial ungerecht geworden, sind anderen Göttern gefolgt und haben andere Mächte höher geachtet als Gott. Das ist übrigens etwas, was das Alte Testament als religiösen Ehebruch bezeichnet, wenn wir andere Götter neben unseren Gott stellen oder wenn wir andere Mächte mehr fürchten als unseren Gott. Und sie verstanden, diese Pharisäer, wir müssen unser Leben ändern. Sie hatten also einerseits eine klare Erkenntnis ihrer Schuldigkeit vor Gott und trotzdem hatten sie auch noch was anderes über Gott verstanden, nämlich Gott ist treu. Gott wartet eigentlich nur darauf, dass wir umkehren, dass wir unser Leben verändern, auf ihn einstellen, uns bessern. Und wenn man das so hört, muss man doch sagen, eigentlich eine sehr ehrenwerte Theologie, die Pharisäer vertraten. Und genau das war nämlich ihre Stärke. Sie studierten die Bibel, die Schriften, obwohl sie keine Hauptamtlichen, keine Priester waren. Sie waren eine richtige Laienbewegung aus dem Volk. Man könnte sagen, sie waren eine Bewegung, ihr Laien zurück zur Bibel. Und wenn ich das so formuliere, dann merken wir, eigentlich sind die uns total nah, uns Evangelischen oder uns ZVMern, uns Gemeinschaftsleuten, wo auch immer wir uns jetzt zu Hause sehen. Aber genau das sagen wir doch auch immer, zurück zur Bibel. Und nicht nur die Hauptamtlichen, sondern alle können die Bibel lesen, die Bibel verstehen und aus ihr lernen. Und es war sehr beachtlich, die Pharisäer hatten, obwohl sie eben nicht studierte Leute waren, so richtige Schriftexperten hervorgebracht, echte Schriftgelehrte, sehr evangelisch. Und sie glaubten an Gottes Zusagen, an Gottes Versprechen. Sie glaubten an Gottes Treue. Sie glaubten, dass Gott handeln kann und handeln wird in dieser Welt. Und sie glaubten daran, dass Gott sein Volk zu einem guten Ziel bringen wird. Sie glaubten daran, dass es eine Hoffnung gibt, die nicht mit dem Tod endet, sondern dass Gott die Menschen auferwecken wird und am Ende alles zurechtbringt. Und sie waren Menschen, die auf den Messias, auf den Retter von Gott warteten, den Gott schicken würde und damit die Welt ans Ziel bringen. Also wirklich eine sehr gute, ordentliche Theologie. Und wenn man überlegt, ist das sehr nah an dem, was wir selbst glauben und vor allen Dingen sehr nah an dem, was Jesus verkündigt hat. Und es gab noch einen Pluspunkt. Die Pharisäer sagten nämlich, Glaube ist nicht reine Kopfsache, sondern Glauben hat mit Tun zu tun. Wir wollen das auch leben. Wir wollen ein Leben nach Gottes Geboten, nach Gottes Maßstäben führen. Und dann hatten sie noch eine etwas, ja, vielleicht sonderbare Idee für uns. Aber sie waren der Meinung, wenn unser Volk einmal als ganzes Volk alle Gebote Gottes auch nur einen Tag einhält, dann kommt der Messias, der Retter. Dann kommen wir ans Ziel. Und darum setzten sie sich dafür ein, dass die Gebote Gottes im Volk wieder neu ins Bewusstsein kamen Und darum setzen sie sich dafür ein, lasst uns das probieren, diese Gebote so ernst zu nehmen, dass wir sie mal wenigstens einen Tag komplett einhalten. Damit das endlich passieren konnte, beschäftigten sie sich immer wieder mit diesen Geboten Gottes. Und auch dabei hatten sie noch eine spannende Idee. Ich versuche sie einmal ein bisschen bildlich zu beschreiben. Sie hatten die Idee, wenn man will, dass Menschen auf bestimmte Stellen nicht drauf treten, dann kann man Schilder aufstellen. Betreten verboten. So wie diese Schilder sind sozusagen die Gebote. Problem, manche gucken nicht auf Schilder, übersehen die Schilder und latschen fröhlich drauf los, auch auf den frisch angesäten Rasen. Also macht man besser das, was die Kirchengemeinde gerade auch gemacht hat, man spannt Flatterband drum, um die kaputte Bank hier auf dem Kirchplatz. Also, man macht etwas, was alle Leute sehen können, damit sie gar nicht erst in die Versuchung kommen, da drauf zu treten oder sich da drauf zu setzen. Auch das ganz einleuchtend. Und das waren sozusagen die Ausführungsbestimmungen, die Erklärungen zu den Geboten, die sie als genauso wichtig dann daneben stellten. Und bei all dem, was sie dann versuchten, an zusätzlichen Absperrmaßnahmen zu machen, da verhedderten sie sich immer mehr in dem ganzen Wust von neuen Ausführungsbestimmungen und welches Gebot nun wichtiger ist als das andere und welches man nun dann unbedingt berücksichtigen muss und was man notfalls auch mal übersehen kann. Das war ihr Problem, ihre Versuchung. Ihre Versuchung war nämlich, sehr akribisch und sehr genau darauf zu achten, den Willen Gottes zu tun und dann doch im eigenen Leben hier und da mal so einen Kompromiss zu machen, mal ein Auge zuzudrücken. Was sie auch nicht im Blick hatten, war, dass die meisten von ihnen aus einer guten Mittelschicht sozusagen kamen, ein gesetteltes Leben hatten, wo man im Alltag gut darauf achten kann, wie lebe ich jetzt. Aber die Leute, die ihre Schafe hüteten oder die sich sonst die Hände bei der Arbeit schmutzig machen mussten und die ums Überleben kämpfen mussten, die oft gar nicht mal lesen und schreiben konnten oder zumindest nicht richtig, die kannten doch all diese 600 Geh- und Verbote mit Ausführungsbestimmungen gar nicht alle. Und so war die gut angefangene Bewegung der Pharisäer, die mit Umkehr und Erneuerung angefangen hatte, leider in Erstarrung, in Gesetzen und Formalismen geendet. Und Hartherzigkeit und Erbarmungslosigkeit gegenüber denen, die nicht mitmachten. Aufs Ganze gesehen kann man sagen, es gab viele Übereinstimmungen zwischen den Pharisäern und Jesus. Zwischen dem, was sie lehrten und dem, was er lehrte. Und trotzdem gab es bei den Pharisäern bei manchen zumindest, eine ganz harte Ablehnung gegenüber Jesus. Warum? Weil Jesus ihnen eben nicht immer recht gab. Weil Jesus nicht in allem ihrer Meinung war. Und gerade so diesen Zaun um das Gesetz, das war etwas, was Jesus sehr kritisch sah. Und das Problem war, die Pharisäer sagten, die Leute, die nicht mitmachen, von denen muss man sich fernhalten, ausgrenzen, abgrenzen. Und Jesus sagte, nee, auch denen gilt Gottes Liebe. Auch denen gilt Gottes Zuwendung und Gnade, auch die gehören eigentlich zum Leben und darum besonders Kontakt zu ihnen aufnahm. Genau das konnten die Pharisäer nicht verstehen und nicht nachvollziehen und deswegen wurden sie oft zu erbitterten Gegnern von Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch, wie es ihnen geht. Mir sind die gar nicht so fremd. Und die Gefahr, in der sie waren, ist, glaube ich, auch oft unsere Gefahr. Und darum ist es gut, wenn wir hören, was Jesus den Menschen sagt, sozusagen auf dieser Folie, der Pharisäer. Was sagt Jesus in unserem Abschnitt? Drei kurze Punkte. Jesus sagt, seid aufmerksame Hörer. Ich lese nochmal, darauf wandte sich Jesus an die Menschenmenge und an seine Jünger. Und wenn die Allgemeinheit und die Jünger angesprochen sind, können wir immer davon ausgehen, dass das auch uns gilt. Und Jesus sagte, die Gesetzeslehrer und die Pharisäer sind die berufenen Ausleger des Gesetzes, das Mose euch gegeben hat. Also das machen sie eigentlich richtig und gut, dass sie sich mit diesem Wort beschäftigen und es auslegen. Ihr müsst ihnen also gehorchen und tun, was sie sagen. Also das, was sie an Lehrer haben, ist im Allgemeinen gut und richtig, sagt Jesus. Interessante Aussage, dass Jesus das anerkennt, dass sie berechtigt sozusagen sich auf Mose berufen in vielem, was sie tun. Verdient Anerkennung, dass da Menschen sind, die sich um die geistlichen Bedürfnisse des Volkes kümmern, sich Sorgen machen um andere, die Gottes Wort missachten, sich nicht drum kümmern. Nicht die hauptamtlichen Priester im Tempel machten das, sondern diese Laienbewegung der Pharisäer. Jesus sagt, sehr gut, wo Gottes Wort gehört und ausgelegt wird, da hört sehr genau hin. Hört hin, was Gott euch sagen will. Da stellt Jesus sich ganz dahinter. Und Jesus selbst sieht ja seine Aufgabe darin, das, was die Schriften des Alten Testaments sagen, weiterzusagen und zu erfüllen. Und wenig später sagt dann Jesus, ich bin eigentlich der einzig wirkliche Lehrer, Rabbi, so nannte man die Gelehrten in Israel damals. Ich gebe euch das Wort Gottes ganz unverfälscht und richtig weiter. Nun muss man aufpassen, Jesus formuliert manchmal sehr strikt und man muss verstehen, was gemeint ist. Wenn Jesus in diesem Text dann zum Beispiel sagt, ihr sollt euch überhaupt nicht Lehrer nennen lassen oder Vater oder Leiter, dann muss man genau hören, was meint er eigentlich. Denn das Problem besteht nicht darin, diesen Begriff zu verwenden. Schließlich schreibt Paulus im Epheserbrief, Gott selbst oder Christus selbst gab den Heiligen der Gemeinde, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten, andere als Lehrer. Also es soll Lehre geben in der christlichen Gemeinde und trotzdem sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen. Lehre muss es doch geben, aber es muss nicht solche geben, die sich etwas darauf einbilden, die stolz auf ihren Titel sind und angeredet werden wollen als ehrwürdiger Lehrer, Herr Pastor. Und die da an diesem besonderen Ansehen kleben. Jesus sagt, seid Hörer des Wortes, hört, was euch gesagt wird und sagt es auch weiter. Werdet selbst Leute, die dieses Wort weitergeben und weitersagen, aber bildet euch darauf doch nichts ein. Es ist lebensnotwendig, Gottes Worte zu hören, lebensnotwendig, immer wieder seine Zusage zu hören, dir sind deine Sünden vergeben, ich bin dir gnädig, ich bin für dich, ich bin auf deiner Seite. Und auch genauso lebensnotwendig, von Gott zu hören, was er sagt, so funktioniert Leben und so eben nicht. Wichtig, Gottes Wort zu hören, wahrzunehmen, die Bibel selbst zu lesen, in Hauskreisen und Bibelgruppen darüber gemeinsam nachzudenken, im Gottesdienst die Schriftlesung, die Auslegung zu hören. Seid aufmerksame Hörer, sagt Jesus. Zweitens, was sagt Jesus sonst? Seid nicht nur Hörer, sondern seid ehrliche Täter. Ihr Heuchler, ihr Scheinheiligen, sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr redet groß, aber tut's nicht. Das ist genau die Gefahr, in der man steht, wenn man hohe Maßstäbe hat. Dass man manchmal eben selbst daran scheitert. Und wenn man nicht zugibt, dass man selber auch schon mal an diesen Maßstäben scheitert, dann kann man es eigentlich nur verstecken, dass man wieder mal gescheitert ist. Und genau dann wird man zum Heuchler. Wenn man nicht ehrlich zugeben kann, ja, der Maßstab ist gut, aber auch ich schaffe ihn nicht immer. Das ist eine Gefahr für Menschen, denen es wirklich um ein gutes und richtiges Leben geht, um gute Werte und Maßstäbe. Darum sind die Werte und Maßstäbe nicht schlecht, wenn wir sie nicht schaffen oder wenn wir falsch damit umgehen. Aber die Pharisäer hatten damit ein echtes Problem. Sie hatten was verstanden von Sünde und Umkehr und Gnade, aber sie hatten nicht verstanden, dass wir als Menschen darauf unser Leben lang angewiesen bleiben. Sie hatten den Eindruck, irgendwann können wir es schaffen, wenn wir nur ganz fest wollen. Genau das, sagt die Bibel, ist nicht der Fall. Ja, wir sollen unser Leben in gute Richtung weiterentwickeln und uns bemühen, das zu tun, was Gott will. Aber wir sollen nicht die Illusion haben, dass wir es irgendwann schaffen, ohne noch dazu fähig zu sein, Fehler zu machen und auch wirklich grobe Fehler mal zu machen. Wir bleiben bis ans Ende unseres Lebens auf Gottes Vergebung und seine Gnade angewiesen. Und das heißt nicht Abgrenzung, sondern immer wieder zu Gott zurückgehen mit dem, wo wir schuldig geworden sind. Und an dieser Stelle hatten die Pharisäer etwas Entscheidendes nicht verstanden. Dass alle Erneuerung täglich sozusagen mit Gott und seiner Gnade wieder anfängt. Die Gebote sind richtig und gut, aber wir schaffen es nicht, aus unserer Kraft sie zu erfüllen. Es gibt einen Satz, man muss ja als Student dann aufs theologische Examen lernen und dann liest man auch manchmal so Grundsatzwerke und jeder musste dann für Dogmatik mal gucken, dass er sich so die Grundzusammenfassung von einem Theologen mal anguckt. Und da habe ich einen Satz gelesen, der sich bis heute bei mir eingegraben hat, als es um die Ethik, um das Tun ging. Da schrieb dieser Theologe Wilfried Jöst: Gott kann es in unserem Leben schaffen, dass wir seinen Willen tun. Nicht wir selbst können es schaffen, sondern auch zum Tun brauchen wir seinen Geist, seine Kraft, seine Erneuerung. Gott, bei Gott ist es möglich, dass wir seinen Willen tun. Und das hatten die Pharisäer nicht verstanden. Und etwas Zweites. Wenn sie was Gutes taten, dann schielten sie immer darauf, dass die anderen das auch sehen. Tue Gutes und rede darüber. Kennen wir den Spruch nicht auch? Jesus sagt, stellt euch nicht zur Schau. Ein Beispiel wird in dem Abschnitt genannt. Gott hatte durch Mose im Alten Testament den Leuten gesagt, macht euch an eure Gewänder Fransen, so Riemen und solche Quasten. Und wenn ihr betet, dann kann euch das helfen, wenn ihr die anfasst, wenn ihr die euch vor Augen stellt, dass ihr euch aufs Gebet konzentriert. Das sollte sozusagen eine Konzentrationshilfe beim Beten sein. Und was machen die Pharisäer draus? Sie machen sie besonders lang, besonders auffällig, damit die Leute sehen, das ist einer, der viel betet. Und da sagt Jesus, nee. Überlegt mal, für wen ihr was eigentlich tut. Gottes Willen tun ist gut, aber tut ihn für Gott. Tut ihn nicht, damit die anderen euch toll finden. Spannende Frage an uns. Wenn ich mal wieder was tue, wo ich denke, das gefällt Gott, das ist richtig. Wie oft schiele ich dann darauf, ob die anderen das auch sehen? Nee, sagt Jesus, es geht nicht um Schau, sondern um Echtheit. Seid ehrliche Täter. Tut das, was ihr tut, für Gott und um Gottes Willen. Und stellt es nicht zur Schau. Das war sozusagen ein systemimmananter Fehler bei den Pharisäern, der zur Heuchelei führte. Dass sie immer darauf schielten, was die anderen sagen und was die anderen denken. Das, was sie taten, war nicht falsch. Gottes Willen erfüllen zu wollen. Jesus spitzt das in der Bergpredigt sogar einmal zu und sagt, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, Und damit meint Jesus an dieser Stelle, dass ihr versucht, euch nach Gott und seinem Willen zu richten. Wenn diese Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Also wenn euer Tun nicht besser ist als das der Pharisäer, was meint er? Ihr müsst es nicht aus eigener Kraft hinkriegen, sondern seid ehrlich. Bekennt Gott eure Schuld, bekennt Gott eure Schwäche, lasst euch von ihm verändern und erneuern und tut nichts, um andere zu beeindrucken, sondern tut das, was ihr tut, mit ehrlichem Herzen vor Gott. Seid ehrliche Täter. Dritter, letzter Gedanke. Seid demütige Diener. Ich habe schon gesagt, Täter des Willens Gottes zu sein, findet Jesus gut. Und er will auch, dass wir andere anleiten und ihnen was weitergeben. Er will auch, dass wir für andere Menschen sowas, kommt im Neuen Testament schon vor, dass Paulus sagt, ich bin so etwas wie dein geistlicher Vater. Also es gibt auch geistliche Väter und Mütter und natürlich gibt es Väter und Mütter in den Familien, die hoffentlich ihre Rolle da auch so gut wie irgend möglich ausfüllen. Und natürlich darf man sie Väter und Mütter nennen. Aber was meint Jesus? Ich lese nochmal. Ihr sollt euch nicht ehrwürdige Lehrer nennen lassen, denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern. Und nur einer ist euer Lehrer, euer Rabbi, euer Meister. Auch sollt ihr hier auf der Erde keinen von euch Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Leiter nennen lassen, denn auch Leiter ist bei euch nur einer, nämlich Christus, der versprochene Retter. Ich möchte nochmal versuchen, deutlich zu machen, wie Jesus das meint. Jesus ist unser Lehrer, unser Meister. Im normalen alltäglichen Leben ist es so, dass wenn jemand in der Lehre ist oder bei einem Lehrer etwas lernt, wenn er ein guter Schüler oder sie eine gute Schülerin ist, dann kann es mit der Zeit kommen, dass man besser wird als der Lehrer oder als der Meister. Dass man selber ein Meister seines Fachs wird oder jemand, der andere lehren kann. Man kann also seine Meister und Lehrer irgendwann überflügeln, wenn man gut ist. Und bei Jesus geht das nicht. Jesus bleibt immer uns voraus. Jesus bleibt immer unser Lehrer, von dem wir immer noch Neues lernen können, weil wir nie perfekt werden. Und Jesus war ohne Sünde. Also, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Bei allem, wo Menschen gute Lehre verbreiten und als Lehrer arbeiten, nie vergessen, Jesus ist der Eigentliche. Und ihn erreichen wir nie und ihn überflügeln wir auch nie. Und Gott im Himmel bleibt immer der eine Vater. Es ist gut, wenn wir gute Väter und Mütter in den Familien und gute Väter und Mütter im Glauben für andere in der Gemeinde sind. Aber der eigentliche Vater ist und bleibt Gott. Und wir bleiben seine Kinder. Und Leiter, es ist gut, wenn ihr Menschen in die richtige Richtung leitet. Und wir. Aber vergesst nicht, dass Jesus die Richtung vorgibt. Und dass Jesus unser eigentlicher Leiter ist und bleibt. Und bei allem, was ihr als Lehrer oder Väter und Mütter oder als Leiter tut oder Leiterinnen, behaltet immer im Blick, alles, was ihr tut in der Gemeinde, ist nicht Herrschaft, sondern Dienst. Paulus fasst das im 2. Korintherbrief mal so zusammen und sagt, wir sind nicht Herren über euren Glauben, wir haben nicht über euch zu sagen, sondern wir sind Gehilfen zur Freude. Alle Ämter und Aufgaben, die man in der Gemeinde haben kann, sind Dienst für Gott und Dienst an den Menschen. Vor einiger Zeit haben wir mal jemanden für unsere Gemeinde eingestellt und im Vorstellungsgespräch kamen wir darauf zu sprechen und haben denjenigen gefragt, was er denn denkt, was für diese Aufgabe wichtig ist. Dann gab er ein paar konkrete Antworten und dann sagte er einen Satz und sagte, man braucht sowas wie ein Dienstgehen. Und da haben wir gedacht, ja, Genau das ist es. Egal, welche Aufgabe man in unserer Gemeinde hat, ob Pastor oder Pastorin oder Presbyter oder Presbyterin, ob ehrenamtlicher Leiter einer Gruppe oder im Küsterteam oder wo auch immer man mitarbeitet, man braucht dieses Dienstgehen. Alles, was wir in der Gemeinde tun, ist Dienst. Wie sagt Jesus, und mit seinen Worten wollen wir schließen, wer unter euch am größten ist, soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott gedemütigt, und wer sich selbst gering achtet, wird von ihm zu Ehren gebracht. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Darum lasst uns das beherzigen, was Jesus uns heute sagen will. Seid aufmerksame Hörer, seid ehrliche Täter, seid demütige Diener. Lasst uns beten. Herr, wir wollen immer neu hinhören, weil das lebenswichtig ist für uns, was du uns zu sagen hast und was dein Wort uns weiterzugeben hat. Wir wollen ehrliche Hörer sein, aber nicht nur beim Hören bleiben, sondern dann auch tun, was wir verstanden haben. Und da, wo wir versagen und schuldig werden, da danken wir dir, dass wir immer wieder zu dir zurückkommen dürfen und neu anfangen. Und darum haben wir allen Grund, demütig zu bleiben, uns nicht über andere zu stellen, nicht zu meinen Werten alles schon kapiert und geschafft, sondern in Demut dir zu dienen und den Menschen. Dazu segne uns. Amen.